Das Lokalmagazin live am Montagvormittag und wir begrüßen ganz herzlich unseren Gast hier im Studio, Matthias Allgäuer von der Forst, vom Naturpark Schönbuch, sagen wir es einfach so. Ja, hallo.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Wir haben es vorhin bei uns in den Nachrichten gehört. Der Schönbuch Naturpark hat sich beworben um das Waldgebiet des Jahres, bundesweite Ausschreibung vom Bund Deutscher Förster. Wie sind Sie dazugekommen? Warum haben Sie sich beworben?
Ja, aufmerksam drauf bin ich geworden. Das Ministerium hatte uns aufgefordert, wir könnten uns doch da mal bewerben. Dann habe ich mal nachgeschaut und das ist ein Wettbewerb vom Bund Deutscher Forstleute. Und wie Sie gesagt haben, der ist bundesweit ausgeschrieben und dann dachten wir, ja, wir haben ja auch ein bisschen was zu bieten und haben mal die Bewerbung abgegeben.
Was haben Sie da, mit welchen Pfunden wuchern Sie da? Oder warum glauben Sie auch, dass Sie da eine Chance haben zu gewinnen?
Also um an der Wahl teilzunehmen, muss man nicht unbedingt Naturpark sein, aber wir sind es. Und allein das ist schon mal sehr schön. Das heißt, wir haben bestimmte Dinge zu bieten, die vielleicht andere Wälder nicht haben. Bei uns speziell ist es jetzt so, dass wir der älteste Naturpark sind in Baden-Württemberg, der kleinste auch, und wir haben 99% unserer Fläche unter Schutz stehen. Das heißt, wir sind dort mindestens Landschaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet, FFH, also Flora, Fauna, Habitatgebiet oder Vogelschutzgebiet. Und 99%, da stehen wir auch deutschlandweit ganz an der Spitze.
Was heißt es dann alles? Schutzgebiet?
Ja.
Schutzgebiet bedeutet, da darf man dann Sachen nicht machen oder
also
Sachen besonders machen.
Ein Naturpark ist ja unter anderem dadurch ausgezeichnet, dass er sich auf der einen Seite gut zu Zwecken der Erholung eignet. Da können wir noch drauf eingehen. Und zum anderen aber muss es auch eine naturschutzrelevante oder würdige Fläche sein. Das heißt, wir haben hier sehr viele Pflanzen und Tierarten, die es vielleicht außerhalb des Naturparks nicht gibt. Zum Beispiel denkt man mal an den Eisvogel oder die Wasseramsel, beides Vögel, die unverbaute Bäche brauchen. Und dann sind wir beim nächsten. Wir haben mit dem Goldersbach und der Scheich zwei Bäche, die noch quasi ohne menschlichen Einfluss fließen können. Und das ist sehr selten hier in unserem dicht besiedelten Raum hier um Stuttgart herum.
Naturpark, ja, was heißt das noch alles? Wie ist man dazu gekommen zu dem Titel dann auch, ja, im Schönbuch?
Der Schönbuch hat wohl die interessanteste Entstehungsgeschichte aller baden-württembergischen Naturparke und wir verdanken unseren Titel Naturpark eigentlich dem Umstand, dass die damalige Landesregierung Ende der 60er Jahre den Flughafen Stuttgart, der damals schon zu klein war für den zunehmenden Flugverkehr, die wollten den neu bauen und zwar mitten in das Schönbuchgebiet rein. Und daraufhin gab es eine Bürgerbewegung, ähnlich wie heute gegen Stuttgart 21, und an der Spitze stand der damalige Landrat Oskar Klump. Und da gab es denn Gott sei Dank sehr viel besonnene Menschen, die gesagt haben, nee, das lassen wir nicht zu, da ist uns dieses Naherholungsgebiet zu schade. Und die haben dann dabei herausgefunden, dass beispielsweise auch der Betrieb der Uni Tübingen, die Naturwissenschaften sind, die auf der Morgenstelle, der wäre teilweise zum Erliegen gekommen, weil die hochsensiblen Messgeräte der Naturwissenschaftler dann nicht mehr funktioniert hätte, weil genau über der Morgenstelle wäre die Ein- und Ausflugschneise gewesen. Das war nur ein Grund. Man hätte auch 500 Hektar Wald roden müssen, alles Dinge, die man damals nicht wollte. Und so hatte man sich dann Gott sei Dank entschieden, den Flughafen zu vergrößern, den heutigen Flughafen Stuttgart. Und das war dann der Anlass für die Landesregierung zu sagen, so, jetzt machen wir hier einen Naturpark raus und schützen das Gebiet dauerhaft.
Das heißt, da darf dann auch jetzt, also sowohl jetzt Großprojekte verrückt, wie die Planung, wie die Idee eigentlich überhaupt ist, aber auch viele andere Sachen sind dann da verboten, wenn es ein Naturpark ist.
Das ist richtig. Zumindest tut man sich schwerer, in einem Naturpark was zu machen, was vielleicht außerhalb einfacher wäre.
Schönbuch geht ja los direkt vor der Haustür von Tübingen. Bebenhausen ist da das Einfalltor. Wie erstreckt der sich denn genau hin? Was sind so die Dimensionen und Ausmaße?
Ja, also das Schönbuch ist eines der größten Waldgebiete Baden-Württembergs. Es ist ein geschlossener Wald, in dem man meinetwegen 20 Kilometer wandern kann, ohne einmal über eine öffentliche Straße laufen zu müssen. Das ist ja schon was sehr Besonderes. Der erstreckt sich quasi von Tübingen, das Ammertal entlang, über Mönchberg, Kai bis Herrenberg und dann hoch über Holzgerlingen, Altdorf, Weil im Schönbuch, Waldenbuch, Dettenhausen und auch ein Teil der Stadt Reutlingen. Die Stadt Reutlingen hat auch noch einen kleinen Teil am Schönbuch bei Eichtal.
Da hängen dann ganz Esslingen. Viele verschiedene Gemeinden mit drin. Wie kriegt man das alles irgendwie so als Geschäftsführer des Naturparks dann unter einen Hut?
Ja, das
bündelt die Interessen dann auch?
Ja, das ist richtig. Es sind genau gesagt 18 Gebietskörperschaften, also Gemeinden oder Landkreise, also 18 Gemeinden und Städte und 4 Landkreise, die Flächenanteil am Naturpark haben. Und da gibt es ein Gremium, ein Naturparkgremium. In diesem Naturparkgremium sitzen 31 Leute, die teilweise Vertreter für die Gebietskörperschaften sind, aber auch aus dem Naturschutz oder vom Tourismus oder auch ein Vertreter vom Landesbauernverband. Also das sind, von der Uni Tübingen ist auch ein Vertreter dabei. Also das ist ein Gremium, das eine sehr große Fachkompetenz auch hat. Und wir treffen uns einmal im Jahr und beschließen unsere Dinge. Und unsere Aufgabe, die Aufgabe der Naturparkverwaltung, ist es denn, diese Dinge umzusetzen.
Was machen Sie da den ganzen Tag als Geschäftsführer?
Also ich habe einen sehr schönen Arbeitsplatz. Ich sitze mitten im Schloss Bebenhausen und komme eigentlich weniger raus, als viele Leute das denken. Ich bin viel im Büro, am Computer und unsere Hauptaufgabe ist mal die Öffentlichkeitsarbeit. So nach dem Motto, nur das, was ich kenne oder erkenne in der Natur, bin ich auch bereit zu schützen. Deswegen setzen wir auf Aufklärung, insbesondere auch bei jungen Menschen, weil da ja oft auch noch Defizite da sind. Ich muss aber auch staatliche Fördermittel verteilen. Das heißt, die Naturparkkommunen oder auch Privatpersonen können Projekte im Naturpark durchziehen. Und wenn die Projekte gut sind die werden in 4 Blöcke eingeteilt. Da geht es einmal um Landschaftspflege oder um Erholung oder um Maßnahmen, die der Information dienen oder auch um den Erhalt von alten Kulturbauten. Wenn die Maßnahmen unter einen der 4 Blöcke subsumiert werden können und uns sinnvoll erscheint, dann geben wir da Mittel dafür aus. Das wird auch wieder von dem Naturparkgremium beschlossen.
Die bewerben sich bei Ihnen und Sie haben dann aber schon auch Entscheidungsspielraum.
Ja, also wir beraten die natürlich auch bei der Antragstellung und helfen vielleicht auch die Anträge so zu gestalten, dass sie dann auch förderfähig sind. Und dann begleiten wir die Anträge auch und müssen die auch hinterher kontrollieren. Also da uns wird dann auch wieder auf die Finger geschaut von der Rechnungsprüfung. Und da muss man aufpassen, dass man das alles sehr korrekt macht.
Welche Summen geht's da im Jahr?
Der Naturpark Schönbuch kriegt in etwa 40.000 Euro Fördermittel. Das ist nicht sehr viel, aber mit diesem Mittel werden ja wieder andere Investitionen generiert. Also das ist ja nur ein Zuschuss, der einmal 50% oder auch im besten Fall mal 70% sein kann.
Und der Rest muss man dann irgendwo anders einwerben von Sponsoren oder wo auch immer?
Der Rest wird in der Regel von der Kommune selber getragen, aber diesen Anteil kann man sich auch unter anderem vielleicht durch Sponsorenmittel oder sowas refinanzieren.
Wie sind Sie zu dem Posten gekommen?
Ich bin eigentlich Förster. Ich habe meine Ausbildung in Rottenburg gemacht an der Hochschule und bin vor 25 Jahren hier gelandet in Bebenhausen und habe da in der Abteilung Holzverkauf gearbeitet. Ich habe da 10 Jahre lang mit Holz verkauft aus dem Staatswald, Körperschaftswald und Privatwald. Und nach 10 Jahren war auf einmal die Stelle ausgeschrieben vom Naturpark und dann dachte ich mal, was anderes schadet nichts und habe mich drauf beworben und seither mache ich das und mache es eigentlich auch sehr gerne.
Ja, was gefällt Ihnen noch außer dem schönen Platz Ihres Arbeitsplatzes im Kloster?
Ja, das ist halt sehr vielfältig. Also zum einen hat man natürlich auch immer das Gefühl, man ist für eine gute Sache unterwegs. Das macht schon mal mehr Spaß. Und dann ist es sehr vielfältig. Also wir arbeiten teilweise mit der Uni, mit der Medienwissenschaft. Wir machen mal Filme. Wir machen im nächsten Jahr planen wir ein großes Theater oder einen Naturparkmarkt und Klostermarkt. Dann machen wir wieder Landschaftspflegeprojekte. Dann machen wir ein großes Kinderfest. Also das war jetzt in der Vergangenheit öfter so. Da haben wir einmal im Jahr in Bebenhausen eine große Veranstaltung im Kloster gemacht, wo dann teilweise Tausende von Leuten kommen. Und das macht schon Spaß. Man hat einfach dadurch auch viel Kontakt mit Leuten, die man sonst vielleicht auch nicht so ohne weiteres kennenlernt. Aber man arbeitet trotzdem auch mit den Forstleuten zusammen. Ich fühle mich auch immer noch als Förster und mache das auch gern. Und im Naturpark Schönbuch speziell ist es auch wichtig, weil wir haben 86% Wald. Das ist der höchste Waldanteil aller Naturparke in Baden-Württemberg und ich glaube der zweithöchste in Deutschland. Und deswegen ist es auch selbstverständlich, dass man da auch viel mit den Forstleuten zu tun hat, die im Übrigen da sehr gute Arbeit machen und auch auch viel Waldpädagogik machen und auch den Wald, vor allem die Erholungsinfrastruktur auf dem Laufenden halten. Das heißt, die pflegen die Wege, die gucken, dass Grillhütten da sind und dass Trimmpfade da sind etc. Und das ist eine Leistung, die vielen Besuchern manchmal so als selbstverständlich erscheint, aber die einfach Geld kostet und die auch gemacht werden muss.
Da haben die Förster dann auch wieder ihren Etat oder wie stellen die ihre Aufgabenbereiche dann zusammen, was sie so angehen? Haben die da auch Entscheidungsspielraum und...
Genau, die Förster haben da auch ihren Etat, wobei man schon auch sagen muss, für die Forstpartie ist es in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen. Es gab viele Verwaltungsreformen. Leider werden immer wieder da Stellen gestrichen, die Reviere werden größer und die leisten wirklich sehr, sehr gute Arbeit, aber sind da auch manchmal stoßen sie da an ihre Grenzen und im Zweifelsfall fällt halt auch mal eine Wegeunterhaltung unter den Tisch, wenn nicht mehr genug Geld da ist. Und dafür werben wir, dass man einfach da auch wieder ein bisschen mehr Personal zur Verfügung gestellt kriegt. Und das unter anderem soll auch dieser Wettbewerb Waldgebiet des Jahres, der ist ja vom Bund Deutscher Forstleute ausgeschrieben. Und denen geht es auch darum, dass man auch ein bisschen auf die Situation der Forstverwaltung aufmerksam macht und vielleicht auch mal klar macht, Leute, der Wald ist nicht nur so schön, weil er halt so von Natur aus so schön ist, sondern dass da einfach auch sehr viel Arbeit drin steckt und dass sich da auch die Forstleute sehr intensiv drum kümmern.
Hat es da Tübingen nicht vielleicht auch ein bisschen besser, wenn da die Forsthochschule in Rottenburg auch vor der Tür sitzt?
Ja, sicher, wir haben es da jetzt schon mal gut, allein deswegen, weil es halt auch ein Naturpark ist, da gibt es ja natürlich auch immer ein bisschen mehr Gelder dafür. Und natürlich die Forstfachhochschule oder Hochschule, die nützt uns auch. Wir werden jetzt im nächsten Jahr versuchen, auch Projekte mit denen zu machen. Und ich selber habe auch immer wieder junge Studenten bei mir da, die mal ein Praktikum machen und die wirklich sehr gut sind und mir dann auch sehr wertvolle Arbeit leisten.
Wie kann Förster allein ein Wegenetz unterhalten, das im Schönbuch ja wahrscheinlich riesig ist? Oder auch eine Hütte bauen und so Sachen?
Ja, die Förster machen es ja nicht allein. Ein Revierleiter, also das sind schätzungsweise mal 20 Revierleiter auf dem Gebiet des Naturparks Schönbuch tätig. Die haben natürlich dann auch Waldarbeiter. Leider werden das halt auch immer weniger, aus demselben Grund. Aber das ist eine klassische Aufgabe dann auch von Waldarbeitern, dass die schauen, dass alles gut ist, dass die Erholungseinrichtungen verkehrssicher sind, dass sich da niemand dran verletzt und dass alles gut im Schuss ist. Ne? Und wir haben ja sogar ein Rotwildgehege, also ein Gatter. Das heißt, der Schönbuch ist eins von 5 Rotwildgebieten Baden-Württembergs. Das ist was ganz Besonderes. Und es kostet aber auch sehr viel Zeit und Arbeit, dass das alles in Schuss gehalten wird.
Warum ist das besonders? Ist es, weil es da eben das Gatter gibt und die Tiere quasi nicht wie im Zoo, aber trotzdem in der natürlichen Umgebung, aber eingesperrt?
Ganz genau,
mal angucken kann.
Ja, das ist tatsächlich so. Die 5 Gebiete, die es in Baden-Württemberg gibt, da ist eins das Schönbuch und beim Schönbuch ist so, dass das einzige Rotwildgebiet ist, wo die Tiere in einem Gatter leben. Aber man muss sich das so vorstellen, das sind 4000 Hektar, das ist ein Viertel von der gesamten Naturparkfläche. Man geht da einmal durchs Tor rein und dann nimmt man das nicht mehr wahr, dass man da in einem Zaun ist. Man kann da stundenlang rumlaufen und man findet keinen Zaun. Im Prinzip ist es eingesperrt, aber doch nicht. Und dieser Zaun, der muss natürlich auch dicht gehalten werden, weil wenn da die Tiere rausgehen, also wir schätzen, dass wir so um die 150 bis 200 Stück Rotwild da drin haben, dann ist es schlecht, dann werden die draußen, da dürfen die auch abgeschossen werden und man hat ja auch das Gatter eingerichtet, damit sich die Schäden, die das Rotwild macht, auf diesen inneren Staatswaldbezirk beschränken, weil die äußeren Bereiche, die sind dann eher so im Gemeindebesitz, da wollte man vermeiden, dass es da Schäden gibt und das Rotwild kann halt sehr große Schäden machen.
Was machen die alles? Was ist Rotwild überhaupt nochmal für die Leute, die es nicht wissen?
In Abgrenzung zum Rehwild ist es Rotwild, also das männliche Rotwild ist der Hirsch mit dem großen Geweih. Die sind also auch deutlich größer und die schädigen halt in der Form, während das Reh nur oder überwiegend jetzt meinetwegen die jungen Knospen abbeißt oder mal mit dem Gehirn irgendwie eine Pflanze fegt, sagt man so, tut das Rotwild auch Schädenschäden fabrizieren. Das heißt, die mögen die Rinde von den Bäumen und die packen die unten und machen wupsch und ziehen die auf 3-4 Meter Länge, ziehen die vom unteren Stammstück die Rinde ab. Und das ist natürlich eine gute Eintrittspforte für Pilze und das entwertet das Holz. Und gerade dieses untere Stammstück ist das wertvollste Stammstück. Und das ist eine massive Holzentwertung dann auch.
Wie Spaghetti ziehen die?
Genau.
Die Rinde und hoch.
letztendlich sind wir ja auch auf die Einnahmen aus dem Holzverkauf angewiesen. Holznutzung ist nichts Schlimmes. Das geschieht nachhaltig. Das heißt, es wird nie mehr Holz genutzt, als in der gleichen Zeit wieder zuwächst. Das wird alles kontrolliert. Und wir alle mögen Holz. Wenn man hier um sich schaut, haben wir auch Gegenstände aus Holz. Und jeder schläft vermutlich in einem Holzbett oder viele. Und wenn man nachhaltig Holz nutzt, ist es auch sehr sinnvoll, weil es CO2-neutral produziert wird. Also in einem Naturpark, das ist keine Käseglocke, sondern es findet ganz normale Nutzung statt. Es gibt ein paar Ausnahmen, das sind sogenannte Bannwälder. Das ist im Prinzip das, was in einem Nationalpark, der ist jetzt in aller Munde, ist auch passiert. Da passiert nämlich gar nichts. Das heißt, man schaut von außen zu, was die Natur macht, wenn wir ihr nicht ins Handwerk pfuschen. Das heißt, jeder Baum darf einen natürlichen Tod sterben. Das ist auch sinnvoll, aber nicht nur. Also wir sind einfach auch auf die Holznutzung angewiesen. Und wie gesagt, das ist ein sehr umweltfreundlicher Stoff.
Wenn Unterschied nochmal Bannwald und normaler Wald, also im normalen Wald wird der Baum, bevor er abstirbt, rausgezogen, oder wie entscheidet man, welcher Baum dann in die kommerzielle Nutzung kommt?
Ja, das ist jetzt eine Aufgabe des Försters. Der tut von klein auf, schaut er, wo sind die guten Bäume, also gut im Sinne von die vitalen Bäume, die auch gesund sind, die auch eine gute Wuchsform haben, und die tut er bei jeder Durchforstung bevorzugen. Das heißt, er nimmt die stärksten Bedränger weg, immer wieder, alle paar Jahre geht er rein und schaut, wie kann ich meinem sogenannten Z-Baum, also Zukunftsbaum, helfen, um damit er sich noch besser entwickelt. Und bei jeder Durchforstung kommen dann die ärgsten Bedränger raus. Und diese Bäume, da kommt es natürlich darauf an, welche Baumart es ist. Die Fichte, die hat eine kürzere Umtriebszeit, die wird meinetwegen nach 100 Jahren denn geerntet, aber eine Eiche, die steht viel länger, bis man mal Nutzungen hat. Und je nachdem, bevor natürlich denn der natürliche Alterstod einsetzt, werden die Bäume geerntet. Aber damit schafft man auch wieder Licht und gute Wuchsbedingungen für den Nachwuchs.
Das sind dann die Prachtbullen, die Z-Bäume,
genau,
sozusagen.
Kann man sagen.
Die bringen dann ordentlich Geld für den Staat auch. Ja?
Die bringen Geld, wobei man muss natürlich auch sehen, dass die, bis die mal 120 Jahre oder eine Eiche meinetwegen 200 Jahre alt war, die haben auch sehr viel Geld gekostet, weil die Pflege kostet viel Geld und am Anfang ist halt nicht viel Geld verdient. Im Schönbuch haben wir eigentlich vom Standort her wäre das ein Laubstandort mit Buche und Eiche. Wir haben aber trotzdem noch einigermaßen viel Fichte, schätze mal 35 bis 40% vielleicht sogar Nadelholz insgesamt. Das kommt aus der Geschichte raus, weil man immer wieder auch nach Kriegen und so hat man mit Nadelholz aufgeforstet, weil das einfach auch, da braucht man den Bauholz und das wächst schnell und da hat man in jeder Altersklasse schon verwertbare Sortimente, vom Brennholz angefangen über irgendwelche Stangen oder leichtes Bauholz und deswegen jede Baumart hat so ihre Vorteile und auch ihre Umtriebszeiten und das entscheidet quasi denn der Förster, wenn der Baum gefällt wird. Aber was ich noch sagen wollte zur Geschichte, also der Hauptgrund dafür, dass wir hier viel Nadelholz haben, war einfach der, dass die Geschichte des Schönbuchs, die ja sehr interessant ist und sehr weitreichend ist, da hat man wirklich jahrhundertelang das Holz genutzt, ohne wieder aufzuforsten. Jeder Beruf damals im Mittelalter, das war ja das hölzerne Zeitalter, hatte mit Holz zu tun. Also man sagt ja, von der Wiege bis zur Bahre war der Mensch quasi vom Holz, Rohstoff Holz begleitet. Und das, ich möchte nur an die Köhler erinnern, das waren die Waldköhlerei, waren es ein sehr waldfressendes Gewerbe oder die Glasmacher. Aber ja, die Schönbuchgemeinden und teilweise auch Privatpersonen hatten auch verbriefte Rechte, aus dem Wald Holz zu nutzen. Und das haben sie natürlich auch ausgeübt. Das war auch damals, als Brennstoff war das Holz sehr wichtig und das hat dem Schönbuch sehr geschädigt. Und man hat ja auch das Vieh noch reingetrieben. Also damals gab es noch keine Stallhaltung, die wurde erst so um 1800 eingeführt und die Viehhaltung im Schönbuch, die war besonders schädlich, weil das Vieh, das Großvieh, die Kühe und aber die Schweine auch, die haben den Wald zugesetzt, die haben die Verjüngung gefressen, haben den Boden verdichtet, sodass die Bäume nicht mehr richtig wurzeln konnten Und erst dann, als die Stallhaltung kam, 1800, da hat man das Vieh aus dem Wald rausgeholt und da gab es dann aber wieder was anderes Schlimmes, das war dann die Streunutzung, weil da hat man dann als Einstreu, wo man heute das Stroh im Wald nimmt, hat man das Laub geholt. Das haben oft Waldarbeiterinnen oder Waldarbeiter mit großen Weidekörben, haben die das rausgeholt aus dem Wald, um es im Stall einzustreuen. Und das wiederum war fatal, weil da halt die Nährstoffe noch drin sind, die normalerweise über Kleinlebewesen wieder in den Boden eingearbeitet werden und in dem Fall eben nicht. Und dadurch wurde der Boden immer nährstoffärmer. Und das wiederum, und dann sind wir jetzt an dem, was ich eigentlich sagen wollte, das war der Grund dafür, dass man damals sehr viel Nadelholz aufgeforscht hat, weil die Laubbäume, die brauchen eigentlich einen besseren Boden und die sind da gar nicht gewachsen. Und deswegen hat man mit Kiefer erstmal begonnen und ist dann letztendlich auch bei der Fichte gelandet. Und heute versuchen wir aber wieder diese Baumarten reinzuholen, die hier eigentlich sein sollten, die denn auch stabil wachsen. Also der Sturm Lothar beispielsweise hatte uns ja auch da diese waldbaulichen Fehler aufgedeckt, wobei man da nicht schimpfen darf auf die Leute, die das gemacht haben. Die haben das ja teilweise aus der Not raus gemacht und weil sie einfach das Holz gebraucht haben, die haben es halt auch so gut gemacht, wie sie konnten. Aber wir versuchen halt, wenn man auch andere Erkenntnisse hat, auch was den Boden anbelangt, heute die Baumarten wiederzubringen, die dort eigentlich hingehören.
Wie viel ist da natürlich gewachsen und wie viel ist angepflanzt?
Also Prozentzahl kann ich Ihnen nicht sagen, aber seit dem Sturm Lothar, da hat man natürlich versucht, das meiste durch Naturverjüngung, weil es halt erstens auch billig ist und zweitens sind wir denn sicher, dass die Bäume sich wieder fruktifizieren, da die dort auch vorhin gestanden sind und das sind in der Regel dann immer die stabilsten, dass man nicht irgendwelche Saatgut von, im schlimmsten Fall von irgendwelchen Höhenlagen holt, die denn vielleicht für den Schönbuch gar nicht geeignet sind und beim nächsten Nassschnee zusammenbrechen. Aber wenn mal eine ganze große Freifläche vom Sturm entsteht, also wenn ein ganzer Wald quasi vom Orkan umgelegt wird, dann muss man da auch trotzdem mit Pflanzung arbeiten. Aber genaue Prozentzahl kann ich Ihnen da nicht sagen.
Aber man guckt schon nach natürlicher Vermehrung, Fruktifizierung nennen Sie das. Die Bucheckern bleiben liegen und man guckt halt, was passiert, oder?
Ganz genau. So wird halt überwiegend verjüngt im Wald. Also deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn man mal einzelne Bäume rausholt. Dadurch entstehen wieder gute Lichtbedingungen für den Nachwuchs und dann kann quasi im Schutz von dem Altholz, von den drumherum stehenden alten Bäumen, kann die junge Generation wieder anwachsen.
Matthias Allgäuer vom Naturpark Schönbuch heute bei uns im Lokalmagazin. Wir hören mal wieder ein paar Takte Musik, passend zum Thema von The Cure, die Nummer A Forest. Und dann gibt's noch mehr Geschichte und Geschichten aus dem schönen Buch. Das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Zu Gast Matthias Allgäuer vom Naturpark Schönbuch. Wir haben viel über die Nutzung des Schönbuchs auch in der Geschichte gehört, vor allem Köhler und Waldarbeiter. Aber der Schönbuch war ja immer auch was Repräsentatives für die Adligen, Mächtigen und auch die Jäger. Was gibt's denn da aus der Geschichte noch für spannende Geschichten und aber auch Entwicklungen? Wie hat das denn alles angefangen da?
Ja, also das Rotwild war immer schon im Schönbuch vorhanden und das ist eigentlich untrennbar mit der Geschichte, auch wird der württembergische Herrscher verbunden, also die Herzöge, die Fürsten, später auch die württembergische Könige, die ab 1806 in Bebenhausen residierten, also als zumindest als Jagdschloss die Klosteranlage umbauten. Die waren große Jäger und zum Leidwesen der Bevölkerung, oft auch der Bauern, weil die haben natürlich sich viel Wild gehalten und das Wild macht große Schäden in der Landwirtschaft. Wenn eine Rotte Wildschweine in den Maisacker geht, die können die ganze Ernte kaputt machen. Gell? Und die Bauern, die durften das Vieh gar nicht, sie durften es höchstens vertreiben, sie durften es aber nicht bejagen. Und Höhepunkt von diesem Ganzen war die Jagd 1812, die sogenannte Dianenjagd. Da mussten die armen Bauern 2 Wochen das Holz, das Wild aus dem ganzen Land Richtung Bebenhausen treiben und dann wurde es an einem Tag, wurden über 800 Stück abgeschossen, also gemetzelt, muss man schon sagen. Das Ganze fand direkt vor Bebenhausen statt, also von Lustenau jetzt kommend, auf der rechten Seite, auf der Wiese vor Bebenhausen. Da hat man damals so ein richtiges, so eine Art Stadion gebaut und da saßen denn die Herrschaften und das Wild kam da rein und die haben da wild drauf losgeballert und Gott sei Dank sind wir heute weit von diesen Zeiten entfernt. Es wird natürlich immer noch gejagt. Die Jagd ist auch nichts Schlimmes, sofern sie vernünftig betrieben wird. Und das ist der Fall. Und es wird auch nach wie vor das Rotwild bejagt. Aber im Gegensatz zu früher wird das Rotwild jetzt konzentriert im November an 4, 5, 6 Jagden bejagt und hat den Rest vom Jahr wieder Ruhe. Das heißt, die müssen den Rest vom Jahr nicht so sehr die Jäger fürchten, und das merken die sind sehr intelligent auch, und dadurch müssen sie nicht ständig flüchten, und wer flüchtet, der hat einen hohen Kalorienverbrauch, und dann müssen sie halt im Unterholz dann wieder die jungen Bäume fressen, und das trägt eigentlich schon dazu bei, dass die Wildschäden auch geringer werden. Und die kriegen halt dann so richtig Stress mal im November, da wird dann auch einiges geschossen, aber das muss ja auch sein. Ich meine, das Wild hat halt heutzutage bei uns in den Wäldern, wo es keinen Wolf gibt oder so, haben die keine natürlichen Feinde mehr. Auch die Bären, die sind schon lange ausgerottet im Schönbuch, und deswegen muss der Jäger schauen, dass er den Wildstand auf einem Maß hält, das auch für den Wald akzeptabel ist, also dass auch die Bäume wachsen können.
Wie ist es mit den Wildschweinen? Die sind ja wirklich, ne, Maisschäden oder aber auch den Sportplatz da bei Bebenhausen. Jedes Jahr graben sie ihn um.
Ja, das ist eine Katastrophe. Also als alter Fußballer tut es mir in der Seele weh, wenn ich das sehe, wie die über diesen Sportplatz da, wie die den umpflügen. Die sind da halt auf der Suche nach Würmern, nach Engerlingen, und pflügen halt den in einer Nacht mal um, so eine rote. Das Wildschwein ist tatsächlich ein Problem hier, weil die vermehren sich sehr, die sind sehr intelligent, sind nachtaktiv, also der Jäger tut sich schwer, die zu bejagen, man muss da bei Vollmond rausgehen, und in einem großen Erholungswaldgebiet, wie es der Schönbuch nochmal ist, sind auch sehr viele Leute unterwegs, also man wird immer wieder gestört bei der Jagd, das ist sehr schwer, die zu kriegen, und deswegen gehen die dann auch in die Felder und machen Schäden, und wenn die Schäden zu groß werden, dann muss der Jagdpächter dann auch den Schaden dem Bauer ersetzen. Aber das ist immer so ein Streitpunkt. Die Bauern, die möchten natürlich, dass es weniger Wildschweine gibt, aber es ist halt nicht ganz einfach auch in unserer Region, die Wildschweine gut zu bejagen.
Ja, wie macht man das dann, nur bei Vollmond dann draußen hocken, oder?
Ja, natürlich auch bei den Treibjagden werden auch immer sehr viel geschossen, und ansonsten ja auf der Einzeljagd, und die sind ja gesellige Tiere, man hört die denn kommen, und dann sind die denn vielleicht kurz an so einer Kirrung, und dann muss man ganz schnell sein, und dann schießt man eins, natürlich nicht gerade die Bache, die leitende Bache, sondern irgendein Frischling oder ein Überläufer. Und dann war es das auch wieder, dann sind die wieder weg. So schnell wie sie gekommen sind, sind sie auch wieder weg. Also das ist wirklich schwierig und auch beschwerlich, weil im Winter mal eine Nacht auf dem Hochsitz verbringen, das kann ich jedem mal empfehlen. Also da muss man sich warm anziehen.
Und Wildschweine, sind die nicht auch gefährlich, wenn man sie trifft?
Nee, also die sind nicht gefährlich. Es ist nur so, dass wenn ein Wildschwein mal angeschossen wäre oder so, wenn es sich quasi bedrängt oder in die Enge getrieben fühlt, dann kann schon sein, dass er dann ja auch die Menschen angreift. Aber also mir ist eigentlich nichts bekannt, dass das hier mal in jüngster Vergangenheit passiert ist. Oder ja, wenn sie einfach sich unwohl fühlen, weil sie halt irgendwie nicht mehr flüchten können, dann könnte das sein. Aber in der Regel hauen die immer ab. Und man sieht sie schon oft gar nicht, weil die halt, wie gesagt, eher nachts unterwegs sind.
Da gibt es viele verschiedene Interessen. Die Interessen der Jäger, Jagdpächter, die wollen ja schon immer noch wahrscheinlich, dass es einigermaßen viel Wild gibt. Dann gibt es die Interessen der Förster, die wollen, dass die Bäume wachsen. Und die Interessen der erholungssuchenden Bevölkerung. Wie kriegt man das alles ausbalanciert, dass jeder auf seine Kosten kommt?
Ja, das ist natürlich die große Kunst, und wo auch jetzt der Forst gefordert ist, die Förster. Und ich kann sagen, also jetzt auch auf das Rotwild bezogen, machen die das so sehr gut, dass das quasi ein Modellprojekt ist, das quasi europaweit große Anerkennung hat. Dieses Konzept, wie man halt bejagt, dass man das jetzt konzentriert an wenigen Tagen macht. Natürlich will aber auch der der Spaziergänger, wir werben ja auch damit, dass der Schönbrunn Rotwildgebiet ist und dass es Wild gibt. Der Spaziergänger will halt auch Rotwild sehen und dafür haben wir dann ein paar so Beobachtungspunkte eingerichtet. Da gibt es zum Beispiel eine große Besucherkanzel am Dickenberg, da gehen 30 Leute drauf, oder aber auch mehrere Beobachtungshügel oder Beobachtungsstände. Und wenn man da ein bisschen Geduld hat und ein bisschen Zeit mitbringt, dann hat man recht große Chancen, dass man Rotwild beobachten kann, insbesondere in der Rotwildbrunft, die jetzt irgendwann Mitte September angeht. Das ist ein großes Spektakel und das kann ich jedem nur empfehlen. Also ist wirklich interessant. Und für die ganz Ungeduldigen oder meinetwegen für Familien mit Kindern, da die halt wirklich, wenn sie am Sonntagmittag reingehen, denn sicher was sehen möchten, für die gibt's auch noch ein paar Schaugehege. Da gibt's 7 im Naturpark, da gibt's dann Rotwild, Wildschwein, Damwild und auch Mufflon. Und da kann man dann mit Sicherheit was sehen, weil die Gehege so klein gehalten sind, dass man im Prinzip einmal drum rumlaufen kann und die Tiere dann eigentlich meistens sieht.
Hirschbrunft, was passiert da? Die rühren rum?
Ja, da geht es halt darum, dass die männlichen Stücke zeigen wollen, dass sie die Besten sind und den Anspruch auf die weiblichen Stücke haben. Und die kämpfen da miteinander und schlagen da ganz ordentlich die Geweihe aneinander. Und der Stärkste, der sich durchsetzt, der quasi die Schwächeren vertreibt aus seinem Revier, der kommt dann bei den weiblichen Stücken zum Zug.
Und auch das kann man sehen.
Auch das kann man sehen, aber wie gesagt, das mit der Natur funktioniert es halt nicht so, ich gehe da hin und will das jetzt sehen, sondern man muss einfach Geduld haben und manchmal braucht man auch mehrere Anläufe, aber wenn man gerade in der Zeit zwischen Mitte September und Ende September draußen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß und die sind da so verrückt und blind vor Liebe, dass sie sich da auch nicht so sehr stören lassen, wie es vielleicht normal unterm Jahr ist.
Gibt es da eine beste Tageszeit?
Ja, das ist abends in der Dämmerung ist es ganz gut, also kurz bevor es dunkel wird. Aber eigentlich hat man da die Möglichkeit, den ganzen Tag über was zu sehen.
Der Wald, der Schönbuch, Naturpark hat ja schon auch jetzt nicht was Antiquiertes oder was Angestaubtes, aber man muss sich immer wieder um die Jugend bemühen. So geht es ja in allen Lebensbereichen. Die Nachwuchsgewinnung ist schwierig. Was macht der Naturpark, um Jugendliche oder Kinder auch für die Sache zu begeistern?
Also eine unserer Hauptaufgaben ist eben die Information der Bevölkerung. Wir haben ein großes Infozentrum in Bebenhausen, das wir jetzt auch wieder erneuert haben zu unserem 40-jährigen Jubiläum im letzten Jahr. Und nach dem Motto, nur das, was ich bereit bin oder was ich erkenne, bin ich auch bereit zu schützen, setzen wir da auf die Aufklärung. Das heißt, wir machen auch viel Führungen mit Schulklassen. Es gibt sogar eine Grillstelle, die nur für Schulen reserviert ist. Und wenn ich sage wir, dann sind es halt überwiegend eher die Förster um Bebenhausen rum, die sich da wirklich sehr große Mühe machen. Und die Führungen, die laufen heutzutage anders ab als früher. Früher ist der Förster vorne weggelaufen und hat ein paar Zahlen runtergebetet und bisschen was über den sauren Regen erzählt und die sind dann die Kinder hinterhergelaufen und haben halt auch alles Mögliche gemacht, nur nicht zugehört oft. Und heute geht man mit den Jungen raus und die sollen den Wald mit allen Sinnen erleben. Die sollen da gibt es Spiele, die wirklich toll sind, die teilweise auch Erwachsenen Spaß machen. Und am Ende wird dann mit so Schulklassen oft auch ein Baum gefällt und das finden die Kinder mal ganz toll. Am Anfang fragt man immer, soll man jetzt einen Baum fällen? Da sagen die, nee, auf gar keinen Fall und so. Und dann fragt der Förster immer, ja, habt ihr denn daheim auch Gegenstände aufs Holz? Dann sagen sie, ja, unter anderem ein Bett, ja, und wenn er da drauf rumspringt, geht es denn nicht kaputt oder soll das denn, was passiert denn, wenn man da einen kranken Baum dafür nimmt? Dann geht es kaputt, ja, das wollen wir auch nicht, ja, welchen soll man jetzt den kaputten Baum nehmen oder den gesunden? Und dann kommen sie langsam drauf, dann erklärt man auch, dass das nicht schlimm ist, dass der kaputte Baum vielleicht sogar gut ist, wenn man stehen lässt, weil da gehen dann wieder Tierarten rein, das schafft dann wieder Biotope für Tiere und dann nimmt man halt doch den gesunden Baum, aber es ist auch nicht schlimm, weil da ja wieder einer nachwächst. Und dann darf man hinterher, wird der Baum gefällt, die stehen natürlich in ausreichendem Abstand dazu und das finden sie ganz toll, wenn so ein Baum dann runterkracht.
Also da hat sich einiges getan, was Didaktik und Pädagogik angeht im Wald.
Unbedingt, ja. Und das macht auch sehr viel Freude. Es macht den Förstern auch viel Freude, aber es ist halt auch Arbeit. Und man sieht einfach, dass die Führungen immer dermaßen ausgebucht sind. Also da kommen teilweise kommen auch Schüler, um zu arbeiten. Ein Förster hat mir neulich erzählt, dass schon seit über 20 Jahren, glaube ich, eine Schule aus Heidelberg kommt. Die kommen da eine ganze Woche und die arbeiten da richtig mit. Die machen immer irgendein Naturschutzprojekt und werden da verpflegt und machen das mit großer Begeisterung. Und ich denke, das ist auch toll, wenn Kinder sowas machen und wenn sie auch wirklich sehen, was in der Natur passiert und was da nötig ist, was man dafür machen muss. Und dann hat man da später auch einen ganz anderen Bezug dazu.
Gibt es auch Sachen, die man ohne Führung im Schönbuch machen kann? Irgendwelche Erlebnispfade? An anderen Orten gibt es Baumwipfelpfade, so auch Richtung Abenteuer- und Eventkultur?
Ja, wir haben zum Beispiel in Herrenberg einen großen Waldseilgarten. Es gibt natürlich auch viel Lehrpfade im Schönbuch, geschichtliche Lehrpfade oder waldökologische Lehrpfade. Es gibt natürlich auch zum Trimmen irgendwelche Dinge, so der klassische Trimmpfad, der ist eigentlich, hat sich eigentlich überlebt. Der stammt ja aus den 70er Jahren, das war diese sogenannte Möblierung des Waldes, diese Welle, Trimmtrab-Welle, wo man wirklich versucht hat, die Leute mit Gewalt in den Wald zu holen, aber diese klassischen Trimmpfade von früher, die sind auch aus sportmedizinischer Gesichtspunkten nicht mehr aktuell. Da gibt's noch welche, aber ansonsten darf ja jeder heute den Wald auch zu seiner Erholung, zu Zwecken der Erholung frei betreten. Das ist auch was Schönes. Also wir haben ein großzügiges Betretungsrecht. Man darf auch abseits von den Wegen gehen. Also denkt man mal nur an die Pilzsammler. Aber es gibt bestimmte Bereiche im Schönbuch, wo man auf den Wegen bleiben muss. Und das sind zum Beispiel die Ruhezonen fürs Rotwild. Die sind gekennzeichnet durch Schilder an den Bäumen. Oder aber auch diese sogenannten Bannwälder, wo wir wirklich die Natur mal machen lassen. Und da macht es dann auch keinen Sinn, dass denn die Menschen da zwischendrin rumlaufen. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, also jeder kann natürlich den Schönbuch nutzen und es gibt so viele Dinge. Und einfach mal entlang vom Goldersbach laufen, da sieht man schon sehr viele schöne Dinge, wenn man ein bisschen gut beobachten kann und ein bisschen sich ruhig verhält. Und da braucht man nicht unbedingt eine Führung. Andererseits haben wir seit 2006 ein großes Veranstaltungsprogramm und wer sich vielleicht ein bisschen unsicher ist, das allein zu machen, der kann auch gern bei einer unserer Führungen mitmachen. Wir haben da in etwa 70, 80 Führungen drin. Das geht vom Flug über ein Schönbuch, wo man mal mit dem Segelflieger mitfliegen kann, über ja irgendwelche waldpädagogischen Dinge, über einen Brunch auf dem Bauernhof, wo wir unsere Landwirte ein bisschen in Szene setzen möchten. Also es ist ein sehr vielfältiges Programm, auch Landschaftsführungen. Wir haben prima Landschaftsführer zur Hand, die wirklich auch tolle Arbeit leisten. Da geht es denn oft um die Kulturgeschichte. Und das sind Führungen, die sehr, sehr beliebt sind, die wir seit Jahr und Tag anbieten. Aber es kommen auch immer wieder neue Dinge dazu.
Haben Sie selber einen Lieblingsplatz?
Das dachte ich, dass Sie das fragen. Es gibt viele Plätze. Ich laufe sehr viel im Schönbuch. Ich bin selber Jogger und kenne da auch viele Ecken. Am besten kenne ich mich natürlich hier in der Tübinger Region aus. Was mir sehr gut gefällt, ist der Olgahain. Also das ist so ein wildromantischer Felsgarten im Wald. Der ist quasi auf halber Strecke zwischen Tübingen und Bebenhausen am Kirnberg.
Da kann man schöne Plätze entdecken. Zur Kulturgeschichte zählen auch diese vielen Kleindenkmäler, die es im Schönbuch gibt. Und die haben Sie auch im Projekt mal wieder ins Blickfeld zurückgerufen. Was ist da passiert? Was sind das überhaupt, Kleindenkmäler?
Ja, also der Schönbuch ist tatsächlich so eine Art Lesebuch der Geschichte. Wir haben festgestellt, dass wir über 240 Kleindenkmale haben. Das sind Steinkreuze, Gedenksteine, Hirschsteine oder auch Soldatengräber, Brunnen etc. Einfach Zeugen von Dingen, die da früher stattgefunden haben. Und wir wissen, dass da gibt's oft sehr interessante Geschichten dazu. Und wenn man aber die Geschichten nicht aufschreibt, das sind nämlich oft nur noch die älteren Leute, die die Geschichten kennen, dann werden irgendwann die Geschichten auch in Vergessenheit geraten. Und deswegen haben wir mit unserem Verein, dem Förderverein Naturpark Schönbuch, der 370 Mitglieder hat, haben wir ein paar ganz begeisterte Kleindenkmalfreunde gebeten, sie sollen doch uns die wichtigsten oder ja, die ihnen bekannten Kleindenkmale alle aufschreiben, also kartieren. Die wurden dann ein bisschen geputzt und erfasst. Und da haben wir jetzt eine Broschüre rausgemacht und da sind die schönsten Kleindenkmale enthalten. Haben auch eine eigene Internetseite, die auch wiederum ein ehrenamtliches Mitglied von uns betreibt. Und da gibt's ganz tolle Geschichten. Also da ist man erstaunt, wenn man in die Broschüre mal reinschaut. Das sind spannende Geschichten teilweise. Das ist einfach so, dass der Wald diese Kleindenkmale besser konserviert als die intensiv genutzte landwirtschaftliche Flur. Wenn ein Bauer da draußen mit seinem Schlepper ackert und da kommt so ein Stein, den fliegt der eher mal weg. Und im Wald bleibt halt das Zeug länger stehen. Und deswegen haben wir da wirklich ein großes Vorkommen. Und es gibt auch Keltengräber, ehemalige. Und es gibt wirklich Siedlungsspuren. Und wir haben eine alte Straße, die sogenannte Via Reni, die wohl im Mittelalter schon eine ganz, ganz wichtige Verkehrsverbindung war. Es wird sogar behauptet, die wäre von den Römern angelegt. Das ist eine alte Straße, die ging damals von Augsburg bis Speyer. Und da kann man heute noch unweit von Bebenhausen sehen, dass da liegen noch die Originalplatten drauf. Da sind noch die Fahrspuren von den alten Fuhrwerken drin. Und das ist schon eine interessante Geschichte, ne? Und die Dinge, die geraten in Vergessenheit, wenn man sie sich nicht aufschreibt.
Können Sie noch mal ein, zwei Beispiele von so Naturdenkmälern, Kleindenkmälern geben?
Ja, es gibt zum Beispiel Gedenksteine, den Pfeiferstein, der ist auch nahe Bebenhausen und da war damals das war die Zeit, als der erste württembergische König, der Friedrich, erkannte, dass der Schönbuch jahrhundertelang übernutzt war. Beispielsweise fuhr Goethe hier 1797 am Schönbuch vorbei auf seiner Reise in die Schweiz und hat in sein Tagebuch geschrieben, man sieht nur einzelne Eichbäume auf den Triften. Also Triften, das waren Weidewiesen. Und das beschreibt, dass wir damals wirklich keinen Wald in unserem Verständnis vom Wald hatten, sondern nur noch einzelne Bäume. Und der König hatte das dann erkannt und hatte dann angefangen, die verbrieften Nutzungsrechte abzulösen. Das heißt, er hat den Gemeinden Wald versprochen und gegeben auch, wenn sie dafür den Rest in Ruhe lassen. So sind übrigens auch die meisten Gemeinden bis auf Herrenberg sind so zu ihrem Waldbesitz gekommen, den sie heute noch haben. Und dann wurde dazu, um diese Gesetze auch zu kontrollieren, als Forstpersonal angehalten, eine Art Forstpolizei gegründet. Und da war damals ein Forstmann, der in Bebenhausen war, es war ein Praktikant. Und da ging sein Lehrmeister, der Oberförster, glaube ich, Vogelmann hieß er, der musste an dem Tag nach Reutlingen, hat zu seinem Praktikant gesagt, er soll überwiegend heute im Büro bleiben, außer seinen gewöhnlichen Kontrollgängen. Und als der Forstmann abends zurückkam, war der Praktikant nicht da und auch am nächsten Tag nicht. Und da haben sie hinterher irgendwann, ja, haben sie angefangen, sich Sorgen zu machen, haben gesucht und dann später hat man ihn ganz wüst zugerichtet, unweit von Bebenhausen gefunden. Und er wurde wohl hingerichtet von ein paar Holzdieben, ganz bestialisch und ja, ihm zu Ehren hat man dann, ich glaube, kurze Zeit später oder ein halbes Jahr später da einen Gedenkstein errichtet und da steht vorne, ich glaube, Pfeifer drauf und hinten Jägermordplatz. Und diesen Platz, den findet man gar nicht so einfach, aber ja, klar, wir haben ihn auch in diesem Heftchen drin und auch die ganze Geschichte dazu beschrieben und das kann auch mal Spaß machen, an einem Sonntagmittag solche Plätze aufzusuchen.
Und aus der Tradition sind dann die ganzen Regionalkrimis auch entstanden, die im Schönbuch spielen?
In der Tat. Ich weiß nicht, ob sie aus der Tradition entstanden sind, aber tatsächlich der erste mir bekannte Krimi, da geht es nämlich auch um so einen Gedenkstein. Und jetzt gibt es ja ganz neu auch wieder einen neuen Schönbuch-Krimi. Und das liest sich ganz schön, weil da tatsächlich auch ein geschichtlicher Bezug da ist, der dann auch, wenn man die Geschichte in Wirklichkeit kennt, auch oft oder meistens wahr ist.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Anlass von unserem Gespräch, Waldgebiet des Jahres. Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein?
Also der Wettbewerb, der läuft jetzt seit ungefähr 2 Monaten und ich hatte mal einen Zwischenstand vor einiger Zeit, vor 3-4 Wochen erfragt und da waren wir auf Platz 2 von den 4 Waldgebieten, die da jetzt in der Endausscheidung sind. Wir hatten 200 Stimmen Rückstand auf den ersten und aber bald 1000 Stimmen Vorsprung auf Platz 3 und 4. Und jetzt haben wir wirklich auch nochmal alles getan und der Auftritt jetzt heute dient ja auch nochmal dazu, dass wir die letzten Stimmen hier aus den Tübingern und Umgebung rauskitzeln. Also die anderen Gebiete sind alle nicht aus Baden-Württemberg, die sind aus Sachsen, Brandenburg und Bayern und die Wälder sind natürlich lang nicht so schön wie der unsere und deswegen würden wir uns natürlich jetzt sehr freuen, wenn man uns da noch eine Stimme gibt. unter www.waldgebiet-des-jahres.de. Und das Gute ist, dass es ganz einfach geht. Da muss man sich nirgends anmelden. Mit einem Mausklick kann man da sein Kreuzchen für den Schönbuch machen. Und da wären wir natürlich sehr dankbar.
Sie haben gerade so abfällig über die Konkurrenten geredet. Was wissen Sie über die?
Ja, das war natürlich nur Spaß. Ich denke, die Konkurrenten haben, ohne dass ich die Wälder besser kennen würde, aber ich habe mir natürlich auch die Internetseiten angeschaut und ich muss sagen, die haben auch sehr schöne Wälder. Und ich denke, das wird vielleicht eine Kopf-an-Kopf-Entscheidung. Und der Wald, den ich auf Platz 1 damals vermutet, das Zittauer Gebirge, hat auch eine sehr professionelle Internetseite. Und die haben sicherlich auch ihre Qualitäten, die vielleicht auch anders liegen. Aber so ist es nun mal, Gott sei Dank, dass die Landschaft nicht einheitlich ist, sondern dass wir in einer vielfältigen Landschaft in Deutschland leben. Und man darf es ja auch nicht alles bierernst nehmen. Es ist eigentlich ein kleiner sportlicher Ehrgeiz, den wir jetzt noch haben. Und natürlich würde es auch für die Region sicher kein Nachteil sein, weil allein der Sieger aus 2012, dem Mäulenwald, erschien denn allein 20 Mal in Fernsehberichten und unzählige Male im Radio und in den Printmedien. Und das ist ja schon mal für die Region ganz gut. Da wird man ein bisschen bekannter und für die Touristiker freuen sich auch. Es gibt vielleicht ein paar mehr Übernachtungen. Und wir möchten aber auch mit der Bewerbung auf die Situation von den Forstleuten, was die alles leisten und einfach aufmerksam machen und wollen auch ein bisschen dafür werben, um Verständnis, auch wenn heute mal nach einem Sturm nicht der Baum gleich, der über dem Weg liegt, gleich weggeräumt ist. Es hängt alles auch mit dem zusammen, was ich vorhin gesagt habe. Die Zeiten sind nicht unbedingt besser geworden für die Forstverwaltung und wollen einfach da auch für Verständnis werben. Die machen das sicher so gut es geht, aber manches braucht dann halt auch ein bisschen Zeit.
Ist man da Angestellter oder Beamter, wenn man Förster ist? Aber man ist ja quasi auch zur Loyalität von seinem Landesangestellten oder Landesbediensteter verpflichtet und muss dann trotzdem Forderungen auch wieder stellen. Ist es ein bisschen komplizierter, politisch, lobbymäßig aktiv zu werden?
Also es sind Beamten, die Forstbeamten draußen, ja, oder die Forstleute. Aber da gibt es einen Berufsverband und natürlich werden wir jetzt nicht in Streik treten oder so, aber es gibt einen Berufsverband, die natürlich auch versuchen, unsere Situation zu verbessern. Aber wenn heutzutage eine Schule schließt, dann gehen natürlich sehr viele Eltern auch berechtigterweise vielleicht auf die Straße. Aber wenn Stellen in der Forstverwaltung gekürzt werden, dann wird es manchmal gar nicht richtig zur Kenntnis genommen. Wir haben da keine so große Lobby.
Sie haben es vorhin gesagt, früher gab es die Führung, da hat der Förster gesagt, was vom sauren Regen erzählt. Wie sieht es damit eigentlich aus? Da redet überhaupt niemand mehr drüber. Ist der einfach weg, weil die Luft ist ja auch nicht sauberer geworden?
Doch, die Luft ist eigentlich schon sauberer geworden. Ja. Also das war ja dann so in den 70er Jahren und das war halt auch dadurch, dass es halt sehr viel Kohlekraftwerke gab und die natürlich auch einen riesen Dreck in die Luft gepustet haben. Und damals hat man dann angefangen, die mit Filteranlagen auszurüsten und das hat Gott sei Dank sehr gefruchtet. Also die Luft, würde ich sagen, ist besser, so wie auch die Gewässer ja heute Gott sei Dank besser werden. Aber es gibt trotzdem, also die Bäume, die haben heute halt andere Stressfaktoren. Sieht man jetzt gerade nur diese Klimaveränderungen, die ja meines Erachtens deutlich auch mit unserer ganzen Lebensweise zusammenhängen. Und wenn ein Baum im Sommer mal wochenlang kein Wasser kriegt, dann ist er im Stress. Und wenn dann noch was anderes dazu kommt, dass die Borkenkäfer über ihn reinfallen, denn ist es wie bei uns Menschen auch, wenn wir schon in einem schlechten Gesundheitszustand sind, dann haben auch Erkältungen etc. schon, haben es dann natürlich einfacher. Deswegen, also die Gefahr ist deswegen nicht gebannt, nur es sind oft dann auch wieder andere Gefahren, die da sind.
Aber insgesamt ist der Schönbuch gesund?
Ja, er ist gesund, aber trotzdem gibt es auch viele Waldbäume, die drunter leiden unter dem Stress und es erscheint halt dem Betrachter oft nicht so, weil wir ja die kranken Bäume rausmachen. Also tote Bäume lässt man selbstverständlich heutzutage stehen. Früher war es so, es war nur der ein guter Förster, der einen sauberen Wald hatte. Das heißt, ein toter Baum hatte da nichts verloren. Heute weiß man, dass die toten Bäume wichtig sind für viele Insekten und auch für Vögel und deswegen werden die stehen gelassen. Aber wenn zum Beispiel eine Fichte krank ist und ihre Nadeln verliert und rot wird, dann wird die heute entfernt, weil das halt ein Risiko ist, weil da die Borkenkäfer reingehen und wenn das zu viele sind, dann befallen die dann auch die drumherum stehenden gesunden Bäume. Deswegen erscheint es dem Spaziergänger manchmal auch alles als super, aber also davor möchte ich warnen, dass man sich zurücklehnt und sagt, ist ja alles prima. Also ich denke, gerade eine Stadt in Tübingen, wo auch die Verkehrsproblematik immer wichtig ist, es ist trotzdem schön, wenn die Leute mit dem Bus in den Wald fahren und nicht jeder mit seinem Privatfahrzeug. Und im Übrigen ist der Schönbuch auch sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Da gibt es ja an der Südschiene denn die Ammertalbahn und im Norden die Schönbuchbahn. Und auch die Flughafenlinie, die fährt ja direkt durch Bebenhausen, Dettenhausen, Waldenbuch. Und da muss man nicht unbedingt mit dem Auto kommen.
Ist nicht gerade eine Sackgasse?
Im Moment ist eine Sackgasse, ja, zu meinem eigenen Leidwesen, weil ich auch Busfahrer bin. Und die wird zwar immer noch bedient bis Bebenhausen, aber es ist ein bisschen ungeschickt. Und deswegen habe ich das eine oder andere Mal jetzt auch das Auto genommen.
Alles klar, vielen Dank, Matthias Allgäuer, hier Geschäftsführer der Naturpark Schönbuch. Und toi, toi, toi bei der Abstimmung, die noch bis zum 31. August geht, Waldgebiet des Jahres für ein Schönbuch, dann wird der Wald wieder voller. Hat man nicht mehr so seine Ruhe.
Ja, wir haben schon 4 bis 5 Millionen Besucher, aber ich denke jetzt nicht, dass das gleich die Sache verdoppeln wird. Und wir freuen uns auch immer über Besucher, so ist nicht. Und vielen Dank auch, dass ich hier unsere Bewerbung nochmal bewerben durfte.
Gerne doch. Danke für die informativen und spannenden Erzählungen aus dem Schönbuch. Das war's. Lokalmagazin live am Montagvormittag. Zweitausstrahlung dann am Dienstagmorgen zwischen 6 und 8 in der Früh. Alle Wortbeiträge, also auch dieses Interview, könnt ihr ab Montagnachmittag nachhören und herunterladen und auch verlinken, wenn ihr nochmal weiter Werbung machen wollt von Schönbuch auf unserem Blog mit Podcast-Funktion unter lokalmagazin.wüste-welle.de. Wir sind am Freitag wieder für euch da, dann zu Gast Margret Schill von der Initiative Ich bin keine Fallpauschale. Wir bedanken uns fürs Zuhören, sagen Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Child.